davon leben. Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah. Er nennt sich selber oder wird auch so genannt, der Laternenmann. Er macht seit über 30 Jahren Kindermusik, soviel ich weiß, am Anfang alleine. Und inzwischen hat er ganz schön viele Künstler und Künstlerinnen, die er betreut. Und ich zähle mich auch dazu. Herzlich willkommen, Steffen Janetzko.
Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Du bist ja mehr so der Einzelgänger-Typ gewesen, jahrelang, oder?
Der Einzelgänger-Typ?
Ja.
Nee, will ich gar nicht sagen. Aber in welcher Hinsicht meinst du?
Im Songs schreiben und so, ja, warst du schon eher der Einzelgänger. Genau. Und der Steffen, der hat ja inzwischen echt viele Leute, die er betreut. Und ich frage mich manchmal, wie er das hinkriegt, ohne auszurasten. Immer wenn ich ihm eine Nachricht schicke oder wenn ich ihm eine Idee schicke, ja, dann ist der ist immer nett, höflich, freundlich und hilft mir bei allem. Aber ich glaube ja, ich weiß nicht, weißt du, wie viele Leute du betreust?
Ich habe drüber nachgedacht, wirklich auf der Fahrt, weil er ja als Ankündigung was geschrieben hat, als Thema für den Podcast. Und ich glaube, es sind so ungefähr um die 50 KünstlerInnen, mit denen ich irgendwie zu tun habe oder mit denen ich Lieder schreibe, produziere, 50.
Ich habe auch immer da folgendes Bild vor Augen. Steffen bei irgendwelchen Treffen vom Netzwerk in der Pause mit dem Kopfhörer im Ohr hört sich gerade nochmal den letzten Mix an, den er von irgendwoher geschickt bekommen hat. Also das musst du wahrscheinlich auch, du musst wahrscheinlich auch permanent on air sein, oder?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil jeder immer denkt, wenn jemand was macht, dann ist es ja für die Person gerade das Wichtigste, was sie tut. Und die will oft schnell Feedback haben. Und wenn ich aber dann von vier verschiedenen Seiten was kriege, dann ist es wirklich schwierig, dem immer gerecht zu werden.
Aber und du gibst den Leuten auch immer das Gefühl, dass es keine anderen wichtigen Dinge gibt. Also wenn ich dir Sachen schicke, habe ich nie das Gefühl, dass du vielleicht jetzt gerade von fünf anderen Leuten auch noch Songs anhörst, sondern ich habe immer das Gefühl, ich bin die einzige Person, die dir gerade Nachrichten schickt und die im Fokus ist. Und ich glaube, dadurch entsteht auch immer dieser Eindruck, dass die Welt den Künstlern gehört, die du betreust, sozusagen. Und man sieht es ja nur, man sieht dich ja nicht. Also man sieht dich mal bei irgendwelchen Treffen oder sowas und dann kriegt man mit, dass du Songs anhörst und sowas. Aber ansonsten sieht man dich ja nicht. Man hört, wenn dann mal, wenn du irgendwie Feedback gibst, dann sieht dich nicht.
Wie meinst du, man sieht ihn nicht als Künstlerin?
Nein.
Ich sehe euch doch ständig bei Instagram mit irgendwelchen gemeinsamen Videos und
ja,
so.
Ja, aber wenn ich ihm eine Idee schicke, dann sehe ich ihn ja nicht. Und also wenn er sich die Nachricht dann anhört. Wir sehen uns ja äußerst selten. Wir sehen uns ja eigentlich nur bei den Treffen. Und auch in den Videos, die sind ja zusammengeschnitten. Da sind wir ja nicht am selben Ort.
Und ich kriege die Sachen vielleicht oft beim Gassigehen oder wenn ich irgendwas mache. Also
beim Gassigehen ist aber auch eine wichtige Phase für dich, oder?
Absolut.
Da habe ich schon öfter längere Sprachnachrichten von dir bekommen.
Da können immer WhatsApp-Nachrichten und so weiter aufgearbeitet werden. Ja. Und da ist eben auch Raum oft, eben Mixer abzuhören und auch in Ruhe zu hören, weil das sonst gar nicht möglich ist. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, das freut mich natürlich, dass dieser Eindruck entsteht. Und ich würde mir das halt selbst, oder ich hätte es mir selbst, glaube ich, am Anfang auch gewünscht, ein Gegenüber zu haben. Also und eben nicht viele Dinge alleine machen zu müssen. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, wenn man Lieder schreibt und auch wenn man mit anderen zusammen was macht, dass man sich austauschen kann und dass man Rückmeldung bekommt, damit man einfach weiterkommt.
Aber kommst du da nicht irgendwie zu kurz jetzt? Also wenn, das war mir wirklich nicht bewusst, dass du so viele Menschen um dich rum hast. Und kommt da nicht deine Kreativität zu kurz, wenn du ständig mit anderen Leuten zu tun hast? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Also ich würde sagen, es hat sich wahrscheinlich so ganz organisch entwickelt über die Jahre. Weil bei mir war es von Anfang an so, dass ich als ich angefangen habe, habe ich am liebsten Melodien geschrieben zum Beispiel. Also da ist mir das Komponieren deutlich leichter gefallen als das Texten. Und deswegen habe ich oft, wenn jemand Texte geschrieben hat, den gebeten, ob er nicht was schreiben kann oder ob es was gibt, was für Kinder geeignet ist, um das zu vertonen.
Ich erinnere mich zum Beispiel an den legendären Rolf Krenzer.
Richtig, genau. Mit Rolf Krenzer, da bin ich sehr, sehr froh, dass das geklappt hat. Da habe ich über 50 Lieder gemacht und freue ich mich auch sehr. Ganz, ganz tolle Lieder, die auch heute noch gesungen werden. Aber auch Hobbyautorin oft. Also ich bin ja gebürtiger Westfale und wir haben so ein Stadtanzeige-Heftchen, was so wöchentlich im Briefkasten landet. Und da haben dann oft so ältere Damen tatsächlich, also Entschuldigung, auch wenn das jetzt ein Klischee ist, aber auch ältere Herren Gedichte geschrieben und manchmal eben auch Gedichte, die sich geeignet haben. Ich habe die dann damals kontaktiert und habe gesagt, habt ihr nicht was? Und da sind ganz viele schöne Lieder entstanden.
Aus der Westfalenpost. Nee, wie heißt das?
Nee, das hieß damals der Stadtanzeiger. Ah, ja, okay. Hagener Stadtanzeiger und ach, weiß ich schon gar nicht mehr. Westfalen, gut, nee. Also nicht die Tageszeitung. Die hat sowas nicht abgedruckt. Nee,
mehr so ein Wochenblatt.
Diese Anzeigenheftchen, wo eigentlich nur so praktisch der Stellenmarkt, die ganzen Firmen der Gegend praktisch.
Ah, ja. Kieler Express heißt es bei uns.
Bei uns heißt es Hörri-Woche, ob das irgendjemand wissen
genau.
will.
Also bei uns dieser Stadtanzeiger und Wochenkurier, genau, gab es zwei sogar in Hagen. Schöne Grüße nach Hagen von dieser Stelle.
Ist deine Heimatstadt.
Ja.
Das heißt, du hast dir das Texten antrainiert. Weil, also wenn ich verzweifle, dann, also man muss vielleicht erklären, ich schicke dir eigentlich jede Idee, die ich habe, schicke ich immer als erstes an dich. Und du hast immer irgendwelche Lösungen parat. Manchmal kaue ich Ewigkeiten auf einer Idee rum und komme nicht weiter. Und dann schicke ich es dem Steffen und der sagt, mach doch da. Und ich denke mir immer, warum ist das so leicht? Also hast du es dir antrainiert, das Texten.
Ja, also das ist wirklich ein ganz langer Prozess gewesen. Also bei meinen ersten Liedern, ich habe ja einen kleinen Musikverlag, der heißt Edition Seebär Musik. Und der heißt so, weil das eines der ersten Lieder der Seebär heißt. Und ich erinnere mich noch genau, weil du vom Texten sprichst, an den Entstehungsprozess, weil dieses Lied hat mich Monate gekostet in der Entstehung, obwohl es ein ganz einfacher Text ist, drei Strophen, aber es hat ganz, ganz die Idee zu dem Lied und die Melodie war ganz schnell da, aber bis der Text in der Form war, wie ich ihn dann gut fand, das hat so lange gedauert und heute wäre das wahrscheinlich vielleicht in ein, zwei Stunden erledigt. Einfach aufgrund der Erfahrung.
Und was machst du lieber? Texten oder Melodie, also komponieren?
Ich finde beides toll. Also ich mag, es ist unterschiedlich.
Ist das denn überhaupt so klar getrennt? Also man kennt ja diese Methode, man hat eine Zeile und zu der Zeile eine Melodie und daraus entwickelt sich dann der Rest mehr so als gemeinsame Entwicklung. Oder trennst du das klar? Wir hatten zum Beispiel Dornickel, der hat erzählt, dass er immer erstmal die Musik macht und dazu irgendwie so einen Quatschtext singt, irgendwie Fantasie.
Nein, das war der Lukas.
Lukas, ne, von deiner Freunde, glaube ich.
Ja, aber das war Dornickel auch. Der hat es auch gesagt.
Der hat es auch gesagt.
Dass der immer erstmal so eine Fantasiesprache nimmt und dann den Text drauf macht. Und es gibt andere Leute, die schreiben erstmal einen Text, haben den Text dann komplett und machen dann eine Melodie drauf. Welcher Typ bist du?
Also einen Text ohne Melodie zu schreiben, kann ich so gut wie gar nicht. Das habe ich ein paar Mal versucht, in der Zusammenarbeit mit einem Berliner Chorleiter, dem Manfred Grote. Auch schöne Grüße natürlich, falls der das hört.
Der den war schon Lutz mal ja Thema. Auch kennt.
Ja, und der halt auch mehrstimmige Sachen macht, Chorsätze und so weiter. Und da ist es so, dass der fast ausschließlich komponiert. Und da haben wir einige Texte gemacht, zum Beispiel zu Märchenthemen und so weiter, wo ich mich mal rein auf den Text konzentriert habe. Und ich finde das auch eine gute Herausforderung, aber es ist ein größerer Kampf für mich. Also das Komponieren, auch wenn ich mal einen Text habe, der die Lieder, die in meinem Repertoire sind, sind ja tendenziell eher leichtere Lieder, eingängige Lieder. Und wenn die Melodien mal ein bisschen komplexer sind oder auch mal mehr Akkorde als zwei oder drei haben, was gar nicht so oft vorkommt, dann finde ich das auch toll. Aber die größere Herausforderung ist wirklich beim Text, die größere Herausforderung ist für mich beim Texten. Und es ist ein größerer Kampf. Und es ist aber bei beiden schön, wenn man über diesen Punkt herauskommt, das kennt ihr ja auch, wenn man so das Gefühl hat, jetzt hat man es so im Griff und jetzt der Rest ist vielleicht dann nur noch so ein bisschen Handarbeit.
Wo hast du die Skills her zum Komponieren? Angeboren?
Keine Ahnung. Ich glaube, wir kommen ja noch zu den Lebensliedern, ja. dass das daher kommt, dass dieser Melodienschatz über unendlich viel Musik hören einfach kommt. Und das ich habe so viel Musik gehört, auch in einer bestimmten Lebensphase,
und
in einem bestimmten Alter.
Das ist ja immer das Faszinierende, wenn du irgendwie ein Lied hörst und willst wissen, was ist das für ein Lied, und weiß es nicht mehr genau.
Dann muss man Steffen fragen.
Ja. Der weiß jedes Lied.
Ja.
Wirklich.
Ja, der macht dir Konkurrenz.
Ich dachte, du wärst das, Matthias.
Nee, behauptet ja immer nur Lucia, aber ich würde immer dich fragen.
Okay. Dann ergänzen wir uns vielleicht gut. Aber ich habe irgendwann, also ich habe wirklich ich habe auch Plattensammlung damals von Kollegen, ich habe meine Zeit in der Bank sogar gearbeitet. Und
in
da
der
hatte
Bank?
Ich, ja,
als
und
Banker,
da,
richtig?
Ja, richtig, als Banker.
Du hast es gelernt,
und
oder?
Das kommt mir zugute, weil ich bin ganz viel mit Buchführung und so, also auch gerade als Verlag und so beschäftigt und als Label und so, habe sehr viel damit zu tun. Und deswegen bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Aber da hatte ich einen Kollegen, der hat eine riesen Plattensammlung gehabt. Da war so, dass der ist dann mit einer Frau zusammengezogen und die hat das nicht ausgehalten, dass er so viele Platten hatte. Und ich habe dem dann alles abgenommen, damals für einen Spottpreis. Also, ich war so im Paradies und auch später dann CDs, aber ich habe es tatsächlich alles irgendwann hergegeben. Also ich habe fast nichts mehr zu Hause und die Phase auch, wo ich aktiv Musik höre, die ist eigentlich sozusagen völlig umgewandelt worden in das kreative Selbstschaffen.
Wobei das ja auch wenig ist. Also ich glaube, dein Job ist jetzt inzwischen relativ trocken.
Aber hast du denn neulich bei Lucias LP-Koffer nicht zugeschlagen? Da hast du es auch, glaube ich, schon erzählt, dass du keine Platten, da war ich echt überrascht.
Nee, das hätte ich, wenn wir jetzt ein Vinyl zu Hause gehabt hätten, dann hätte ich für unseren Sohn was mitgenommen, weil...
Ach, der hört Vinyl.
Ja, genau, der hört interessanterweise 60er, 70er bevorzugt und... Da wäre was für ihn dabei gewesen.
Also zur Erklärung, Lucia hat neulich zum Treffen vom Netzwerk eine Riesenkiste LPs mitgebracht.
Von meinem Papa.
Von ihrem verstorbenen Vater. Und hat sie verschenkt. Und ich fand so faszinierend, was für Gespräche über diese Kiste zustande kam. Also wir standen alle davor und haben gesagt, und Markus zieht eine LP raus. Ja, guck mal hier, die muss man doch haben und so. Und was mir wieder gezeigt hat, dass wir doch alle irgendwie ein besonderes Herz für Musik haben.
Dass wir alle Freaks sind.
Ja, und was das auch auslöst irgendwie, was für Erinnerungen und für einen Bezug dazu rauskommt. Und ich finde es halt schön, das jetzt nochmal wieder zu erleben, eben gerade über den jüngsten Sohn bei uns, weil er so exzessiv hört und so viele Sachen hört. Der hört fast alles, was... Ich würde nicht sagen, ich glaube, es beleidigt ihn dann wahrscheinlich, wenn ich sage, er hört alles das, was ich gehört habe, weil es, glaube ich, vieles dabei, was er auch nicht gut findet. Aber dass er das aufnimmt und darüber und weitergeht und trotzdem interessanterweise in diesen Zeitepochen ganz, ganz viel hört, finde ich sehr spannend.
Aber auch aktuelle Sachen?
Nee, eigentlich interessiert ihn das kaum.
Da fand ich ja neulich so überraschend, was Tommy von OK Tilda gesagt hat, also dass er eigentlich gar kein Spotify hört, sondern wenn, dann eher LPs.
Ich gehe da nicht so mit, aber ich glaube, ich habe da auch nicht, ich glaube, also bei mir ist kein Gespräch an der Kiste entstanden.
Das waren ja auch nicht deine
also
Zeit.
Was mir halt wichtig war, deswegen habe ich die Kiste ja genau dahin mitgenommen, weil mir es wichtig war, dass sie in gute Hände kommen, diese ganzen Platten. Und bei meiner Mutter standen die nur rum. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, bring mir die Kiste mit, ich fahre zum Netzwerktreffen, die kriegen die ganzen Musikverrückten von mir. Und ich fand es so schön, weil irgendwie jeder reingeschaut hat und jeder hatte irgendwie ein Strahlen im Gesicht. Und das, obwohl ich diese Verbindung überhaupt nicht habe. Also für mich war das eine Kiste mit Platten drin.
Wir haben ja eine Platte, Tommy Bayer. Das war übrigens Abenteuer, heißt die? Gibt es das? Abenteuer?
Kann schon sein.
Als EP. Wo ganz viel, das habe ich jetzt erst gesehen, ne, was ja das Tolle ist an Platten. Genauso wie bei CDs, es steht eben noch was dazu drauf. Und es steht ein irrsinniger Text drauf, den Bernhard Lassahn verfasst hat. Mhm. So ein alter...
Mit dem der Matthias Lück zusammenarbeitet.
Richtig, genau. Mhm. Mit dem, die haben auch mal zusammengearbeitet.
Schöne Grüße an dich, Matthias.
Und der hat Captain Blaubeer gemacht und sowas und hat aber auch so Titanic, Kowalski, solche bei solchen Magazinen gearbeitet. Und der hat so ein absolut, wie soll ich sagen, also im Grunde so einen Nonsens-Text da hinten drauf geschrieben. Und das war so faszinierend. Also das zu lesen, das war allein diese Platte wert.
Das hat man jetzt halt nicht mehr. Wobei ich bei meinen Videos, ich schreibe ja schon immer noch einen Text dazu.
Aber ich frage mal jetzt mal für einen Freund, wollen wir mal wieder zu mir zurückkommen?
Oh ja.
Also nur weil ich gerade mal da bin.
Ich bin immer noch geflasht von über 50 Künstler. Das war mir überhaupt nicht bewusst, überhaupt nicht. Also ich kriege ja mit, dass es viel ist und dass du da auch wirklich viel Arbeit hast, aber so viel. Aber was mich noch interessiert, du wolltest was sagen.
Ja, das ist halt sehr unterschiedlich. Also es gibt halt Menschen, die übers Liederschreiben verbunden sind. Es gibt viele, die mir Sachen anvertrauen, zum Beispiel um sie in den Download und zum Streaming zu bringen oder die Noten veröffentlicht haben wollen, mit denen man Lieder zusammen singt. Das ist halt wirklich sehr vielfältig und dadurch geht es, glaube ich, auch mit diesen vielen Menschen. Und natürlich ist das über die Jahre hat sich das entwickelt, weil vielleicht bei manchen ist es in bestimmten Epochen so gewesen. Also ich kann das ja schon mehrere Jahrzehnte sozusagen jetzt auch zusammenfassen oder überblicken. Und manche sind halt einfach aktueller und da gibt es so unterschiedliche Phasen, wie es zum Beispiel mit dem Rolf Krenzer eben angefangen hat und ja, dann eben seinen Lauf genommen hat.
Einen schönen Lauf.
Ja.
Also wenn du dich selbst so betrachtest, siehst du dich mehr als Liedermacher, noch der mit vielen Kollegen zusammenarbeitet, oder siehst du dich mehr als Verleger?
Das ist so eine Mischung. Ich bin ja unfreiwillig Verleger geworden. Also...
Das ist auch schön, unfreiwillig.
Unfreiwillig Label. Und ich bin auch unfreiwillig in diese Rolle mit den Downloads reingeschlüpft. Weil das immer so, also bei mir war das mit dem Verlag und Label so, dass ich eigentlich woanders unterkommen wollte. Also in der Zeit waren das so Patmos, aktive Musik und solche. Mhm. Oder eben Menschenkinder, Rolf Zukowski, also die da halt praktisch in der Zeit aktiv waren mit der Musik und zu denen auch dann irgendwie Kontakt entstanden ist. Aber ich war da immer irgendwie nicht, das passte nicht oder die suchten dann eine Frau statt einen Mann oder solche Sachen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Mist, du hast doch irgendwie, du schreibst doch Sachen, du merkst doch in den Kitas, wird das gesungen, kannst du dich irgendwie, wie kannst du da weiterkommen? Und dann habe ich halt angefangen, die Sachen selbst zu machen und bin halt in der ersten Phase wirklich mehr oder weniger ein Einzelkämpfer gewesen und habe vieles selbst gemacht, habe die ersten Kassetten selbst überspielt, alles mit 4-Spur-Tapes, dann mit Tape-Doppelrekordern die Kassetten aufgenommen und verkauft. Also die ersten 200 Kassetten von der ersten Kassette der Seebär habe ich selbst handkopiert. Habe ich im Copyshop das Cover kopiert, geschnitten, reingefaltet.
Das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht mit meiner ersten Kassette. Ja. Also, aber ich habe sie nicht, ich habe die nicht selber kopiert. Aber so diese Labels selber geschnitten und ich hatte dann so einen Stempel, weißt du, ich hatte mir so einen Stempel anfertigen lassen, mit dem man das auf diese Labels draufstempeln konnte, diese Angaben.
Ich habe mir so einen Farbkarton genommen, um unterschiedlich farbige, weil vierfarbig konnte ich mir auch als Kopie nicht leisten damals. Und dann die Kassetten eben verkauft. Und dann hat sich das eben weiterentwickelt. Kassetten ist ja auch ein schönes Thema, wo wir schon bei Vinyl waren.
Also. Weil die ja nicht so eine Renaissance geschafft haben wie Vinyl, ne?
Ja.
Ist aber auch, glaube ich, dann der Qualität geschuldet, die dann doch leider nicht so langlebig ist. Also ich merke das jetzt, wenn ich mal Kassetten raushol und mal wieder hören will, das ist doch dann schneller in die Jahre gekommen.
Und hast du schon einen Laternensong geschrieben dieses Jahr?
Noch nicht.
Dann wird es mal Zeit.
Aber ich, die letzten Jahre habe ich jedes Jahr gedacht, dieses Jahr schreibst du mal keinen. Aber in der Regel, wobei mir gerade einfällt, Lucia, da ist doch einer.
Da aber ist der ist ja noch nicht fertig.
Das stimmt.
Und also wir arbeiten ja jetzt seit 4 Jahren zusammen. Und in den 4 Jahren hast du eigentlich auch immer einen Song alleine geschrieben, ein Laternenlied. Mhm. Und der in der Mache ist, der ist ja von dir, von Christoph und von mir. Also da wären wir ja zu dritt beteiligt. Das heißt, es fehlt noch einer von dir alleine.
Wie kommt denn das, dass dich das so fasziniert oder dass dich das so einnimmt und dass du jedes Jahr ein Laternenlied jedes Jahr zu schreiben, das würde mir nicht in den Sinn kommen.
Das ist zu meinem absoluten Lieblingsthema geworden. Ich glaube, das hängt mit sehr schön, also mit dem Bild aus meiner Kindheit zusammen vom Laternenlaufen.
Wie sieht das aus?
Das sieht so aus, also man muss dazu sagen, meine Mutter hat im Kindergarten gearbeitet, war keine ausgebildete Erzieherin, sondern Kindergartenhelferin, also und hat halbtags da gearbeitet. Und beim Laternenlaufen sind wir auch mal mitgelaufen, weil es da immer diese Stutenkerle gab. Also das ist so Teigware mit so einer Pfeife eingebacken.
Dampedei heißt es bei uns, oder? Und Weckemann gibt es auch noch, oder ist das Nikolaus? Keine Ahnung.
Weckmann, ne?
Weckemann, glaube ich. Keine Ahnung, egal.
Jedenfalls waren da so Pfeifen drin. Also so, ja. Und ich, im Nachhinein frage ich mich, wieso eigentlich Pfeifen? Was haben die mit Kindern und was haben die damit zu tun? Ich weiß es im Augenblick gar nicht. Aber auf jeden Fall waren wir scharf als Kinder auf diese Teile, noch mehr als die zu essen. Und deswegen sind wir auch, mein Bruder und ich, glaube ich, auch später noch mitgelaufen, als wir schon in der Schule waren. Und dieses Bild in der Kirchengemeinde in Hagen-Westfalen, schöne Grüße an St. Konrad, die Heimatgemeinde, ist, dass wir vor der Kirche, um den Kirchplatz immer laufen mit den Laternen und danach gab es halt diese Stutenkerle und das ist einfach ein schönes Bild. Und
hast du gerade Fackeln gefragt? Mutter.
Naja, ich habe gerade, weil die großen Jungs bei dem Laternenumzug, damit die immer noch mitgehen konnten, kriegten die bei uns immer Fackeln.
Echt
in die
jetzt?
Hand. Ja. Weil das war ein bisschen cooler als...
Das gab es bei uns nicht.
Laternen. Aber du meinst aber schon die echten, normalen Laternen,
ja,
ne?
Mit, und, aber mit echten Kerzen, da gab's, oder das war, glaube ich, gerade die Umstellungsphase. Ja, aber die Laternenlieder gehörten schon zu den ersten selbstgeschriebenen Kinderliedern, die ich damals gemacht habe. Also, weil mir war es relativ schnell, als ich so mir bewusst wurde, dass ich Jahreszeiten als Kinderliedermacher auch bedienen möchte, habe ich sehr schnell auch zu den Laternenliedern schon gefunden. Und die Lieder Laterne komm, leuchte für mich und Brennlaterne, die auch heute noch, die wir auch nochmal neu später produziert haben, die habe ich ganz früh schon geschrieben und habe sogar eins davon noch, glaube ich, mit meiner Mutter gesungen.
Echt?
Als sie noch gelebt hat, ja. Also,
gibt es davon eine Aufnahme?
Nein, da war noch keine Handyzeit. Das war
schade.
Da gibt es keine Aufnahme von. Aber das durfte ich sozusagen, da durfte ich mit der Gitarre dann mitgehen bei diesem Laternenumzug als Erwachsener in dem Kindergarten, in dem ich selbst als Kind war.
Laterne, Laterne, ich will mit dir gehen. Laterne, Laterne, mit dir ist es schön. Ich fürcht mich im Dunkeln kein bisschen mit dir. Laterne, Laterne, drum bleib dir bei mir. Ich fürcht mich.
Und was ist dein liebstes Laternenlied? Ich verrate dann auch mal eins. Also von dir meins.
Oh, das kann ich echt, glaube ich, nicht sagen. Es gibt so viele. Und wenn ich die durchhören würde, generell ist es ja so, dass ich eine CD gemacht habe, ein bisschen so wie Martin. Und dieses Lied ein bisschen so wie Martin, was aber nicht von mir ist, sondern von der Elke und von Paul. Das fand ich so schön, dass es mich dazu inspiriert hat, ein ganzes Laternenalbum damals aufzunehmen. Und zu sagen, okay, dieses Lied wurde so viel angefragt, auch bei den beiden, ob es das nicht gibt. Und da gab es zu der Zeit keine Aufnahme von, dass ich gesagt habe, das möchte ich machen. Und das haben wir damals gemacht. Und der Paul hat damals auch vor seinem Tod noch das Arrangement gemacht. Kathi Breuer hat mitgesungen damals. Und das ist, wenn ich sagen würde, was ist dein Lieblingslaternenlied, würde ich sagen, ein bisschen so wie Martin, aber das ist eben nicht von mir geschrieben.
Okay. Aber produziert.
Möchte ich manchmal sein. Und ich will an andere denken, ihnen auch mal etwas schenken. Nur ein bisschen klitzeklein möchte ich wie St. Martin sein. Ein bisschen so wie Martin möchte ich manchmal sein.
Und ich will
meinst es Laternenleuchten? Obwohl, da gibt's noch den Laternengesang, finde ich,
ich finde den Martinsmann mit von dir arrangiert übrigens auch ganz toll.
Ja, nee. der schafft es bei mir nicht.
Aber wenn wir da jetzt weiter drüber nachdenken, also da gibt es wirklich, es sind weit über 50, also ich glaube an die 100 Laternenlieder schon aus.
Da kann man schon Martins Fest von bestreiten.
So manches, ja.
Auf jeden Fall hast du ein Talent, richtig schöne Melodien zu schreiben. Ich musste gerade dran denken, das hat nichts mehr mit St. Martin zu tun, aber ich habe ein Webinar gegeben zum Thema Sommer. Und da habe ich das Lied Sommer ist in meinem Kopf gemacht mit den Teilnehmern. Und da ist die Strophe ja von mir und der Refrain von dir. Und die Strophen, die haben die Teilnehmer, man sieht ja dann im Webinar immer so diese ganzen Kacheln, die haben sie so über sich, haben sie einfach mitgemacht. Und jedes Mal im Refrain haben die angefangen zu strahlen. Und das fand ich so faszinierend. Das war so, die waren so herzerwärmt, berührt. Und da hast du, glaube ich, wirklich ein Talent, wunderschöne, warme Melodien zu schreiben.
Das hast du aber auch, das gebe ich aber auch gern zurück.
Und du bist ein mega guter Verleger, das müssen wir an der Stelle jetzt auch mal sagen. Auch wenn ich noch immer nicht den Unterschied zwischen Label und Verleger kapiere. Also was hingehört. Aber das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht besprechen, weil ich glaube, wir müssen weiter, oder?
Können wir aber ganz kurz vielleicht, ich kann es ja als Verleger kurz erklären. Sonst kann es Matthias das auch rausschneiden.
Nee, das machen wir auch.
Also als Verlag betreut man die Urheberrechte in erster Linie. Das heißt, wer ein Lied geschrieben hat. Und da geht es um den Notendruck und um solche Sachen. Und als Label betreut man in der Regel die Produktion und die Künstler. Das ist die Kurzfassung.
Aber wenn man Noten schreibt, dann ist da ja auch ein Künstler hinten dran.
Nicht zwangsläufig, weil ich kann ja auch ein Lied schreiben und Matthias singt das dann ein. Dann ist Matthias der Künstler und kann das mit seinem Label sozusagen besprechen. Aber die Urheberrechte des Lieds werden bei mir. Matthias hat es ja andersrum, war neulich in der Ratzfatz-Folge, dass die ja einen Song von dir genommen haben. Ja. Und dann ist ja Matthias trotzdem der, in dem Fall wahrscheinlich Eigenverleger. Aber die Aufnahme kann ja von jemand anders gemacht werden. Da ist dann das Label dafür zuständig.
Also Verlag ist Papier und Label ist Hören, Aufnahme. Musik.
Genau.
Audio.
Okay.
Genau.
Gut zu wissen. Wieder was gelernt.
Und wollen wir dann mal nachschauen, wo diese ganzen wunderschönen Melodien, die die Leute zum Strahlen bringen, alle herkommen?
Ja, gerne.
Dann schauen wir mal auf die Lebenslieder von Steffen.
Okay, machen wir das.
Dein erstes Lebenslied ist von 1980. Da bist du ja schon 17, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin.
Da liegst du falsch.
Da liege ich falsch?
Ich bin 66er Jahrgang. Da bin ich also 13.
Entschuldigung, 13. Naja, dann nehme ich alles zurück.
Beziehungsweise kurz vor 14, weil der Song ja im Dezember rausgekommen ist.
Gott, weißt du viel, ey.
Dann, na, das ist klar, weil das. Du hast es noch nicht genannt, oder?
Ich habe es noch nicht genannt, aber es geht um Just Like Starting Over von John Lennon.
Genau, das ist deswegen so markant und so gut zu merken, weil das der Monat ist, wo John Lennon erschossen wurde. Und weil der Song praktisch gerade rausgekommen ist, so ein bisschen in den Charts rumgedümpelt ist und dann durch den Tod natürlich nochmal neuen Auftrieb bekommen hat und dann monatelang oder wochenlang die Charts angeführt hat. Und das ist einfach sehr markant gewesen bei diesem Song.
Und du, das hat dich erwischt? Also tatsächlich ist das auch noch ein Tag, an den ich mich erinnere, wo irgendwie dann, also ich war ja 17, habe ich gerade verwechselt, wo wir gerade irgendwie so eine Bandprobe oder sowas hatten und dann kam einer von unseren Kollegen rein und sagte, oh, ich bin so fertig heute, weil John Lennon erschossen wurde.
Also ich habe zu der Zeit noch nicht viel Beatles und John Lennon gehört. Es war schon klar, aber das ist auf jeden Fall, ich weiß auch noch, das ist einer dieser Momente, wie wenn ein Präsident erschossen wird oder sonst was, wo man sagt, da weiß man, wo man war, wenn man zu dem Zeitpunkt gelebt hat. Oder wie 11. September oder sowas. Und,
das ist für mich markant. Ja.
Und da war es so, dass ich das aus unserem kleinen Küchenradio erfahren habe, wo wir als Familie gesessen haben und da, wo immer das Radio eben morgens und meistens morgens nur lief. Komischerweise, warum eigentlich? Aber das wurde eingeschaltet so kurz vorm Frühstück. Keine Ahnung. Und da erinnere ich mich dran, dass es als Nachricht kam. Und das hat mich dann beschäftigt, weil natürlich die Beatles waren bekannt. Also das war egal, ob man sich, auch wenn ich da noch zu jung war, um das mitzuerleben. Aber durch das Musikinteresse ist es dann nachgefolgt. Also ich habe danach, glaube ich, richtig angefangen, Beatles zu hören und habe auch Beatles-Filme geguckt. Ich erinnere mich noch, wie ich Help geliebt habe. Und diesen Humor, der in diesen Filmen auch drin war. Und habe eben auch John Lennon gehört. Und bei mir ist es so, ich bin, obwohl ich sage mal, wenn ich jetzt mich selbst als Komponisten, ich will mit da nicht vergleichen, auf keinen Fall, das ist jetzt schwachsinnig, aber ich wäre jetzt eher ja so ein Paul McCartney-Typ, eher so ein bisschen lieblicher und mit fröhlicheren Melodien. Aber ich bin
durig.
Eher durig. Also ich bin aber auf jeden Fall als Hörer, bin ich der totale John Lennon-Typ. Und ich habe erst praktisch die Beatles durchgehört und dann habe ich habe nie die McCartney-Alben gehört, ein bisschen Wings und so, aber ich habe von John Lennon, glaube ich, fast alles durchgehört. Und ich habe diesen Song, das ist ja eigentlich ein leichter Popsong.
Genau, ist ein bisschen untypischer, ja, genau. John Lennon-Song.
Ich hätte auch Working Class Hero oder Instant Karma oder ich glaube, Larissa hatte mal Imagine oder sowas
natürlich nehmen können. Ich habe irgendwo gelesen, er selbst hat das als Elvis Orbison-Nummer bezeichnet. Ja. Und so klingt es auch, ja. Ein bisschen so diese Rock'n'Roll.
Richtung 50er, Richtung zu seinen Wurzeln. Er hat ja auch ein Album gemacht, Rock'n'Roll, wo er praktisch alte Sachen gecovert hat. Gibt es auch eine schöne Stand-by-Me-Version, also die ich nach wie vor sehr mag. Hat der Klassiker aufgenommen. Aber ich fand John Lennon, mich haben einzelne Persönlichkeiten in der Musik oft fasziniert und John Lennon ist eine davon. Und da gab es auch von Rororo mal so eine Interviewreihe, hat für ein New Yorker Radio, glaube ich, lange Interviews gegeben und die wurden aufgezeichnet. Und da gab es 2 oder 3 Bände von und die habe ich auch verschlungen und fand es faszinierend, diese ganze Geschichte. Auch die Geschichte mit Yoko Ono und so weiter, also sehr spannend.
Hören wir mal rein. In Starting Over.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting
Jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte.
Endlich!
Wir hatten zu Hause so ein kleines weißes Keyboard von Casio. Also Keyboard ist schon fast zu viel gesagt. Das war so eine Automatenkiste. Das waren keine Tasten, sondern das waren Knöpfe. Die Tasten aber waren so schwarz und weiß wie bei so einem Klavier. Und hatte auch eine Rhythmusmaschine, aber die machten immer nur so Puff- und Pieptöne, so Duki, 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 Duki. Und dann, dieses Ding hatten wir und dann kam plötzlich Trio und hat genau dieses Ding verwendet für einen Millionenhit.
Genial.
Und der ist eins deiner Lebenslieder.
Ja.
Da, da, da.
Oh, den kenne ich auch.
Interessanterweise gibt es übrigens einen Link zu John Lennon. Weil Da wurde produziert von Klaus Voormann, der Bass gespielt hat bei John Lennon in der Plastic Ono Band und auch bei den Beatles teilweise gespielt hat. Und das ist sehr interessant, wenn man das sieht. Und ich habe Trio immer geliebt und lieb sie noch. Und als Stefan Remmler, als ich das zum ersten Mal gesehen habe mit diesem Casio, habe ich gedacht, so genial, darauf muss man erstmal kommen und mit so einem Selbstbewusstsein so ein kleines, eher Kinderspielzeug zu benutzen für einen Hit. Und ich habe Trio aber schon vorher gehört, weil ich habe die mal, es gab einen Rockpalast-Aufzeichnung und war so fasziniert von dieser Einfachheit, von diesem Gitarrensound von Kralle, den ich mal später bei Wessernhagen gesehen habe auf Natur, fand ich auch total spannend. Und die haben während des Konzerts dann teilweise Tischtennis gespielt und so. Die haben lauter so Aktionen gemacht. Hm. Stefan Remmler ist mit dem Megafon, da gibt es ja diesen geilen, Entschuldigung, Song Los Paul, wo die auch teilweise mit Megafonstimme gesprochen ist. Und die haben irre Sachen gemacht auf der Bühne. Und das fand ich so faszinierend. Und dann so eine Mischung aus Deutsch und Englisch hier auf den Texten ist ja bei Da 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 auch. Mm. Und
this is what you got to know. Ja.
Und ich habe dann auch überlegt, ich finde auch diese etwas geschmeidigeren Trio-Nummern total gut. Also dieses Album Bye Bye, wo dann so Herz ist Trumpf und Tura Lura Lura Lu und so drauf sind, habe ich auch geliebt. Aber das hat halt so diese Palette, weil es ist im Grunde von Punk und Anarchie bis später ja Schlager bei Stefan Remmler alles dabei.
Oh boy, schon spezielle Schlager, also so Schweinekopf oder sowas, das war ja schon ein bisschen heftiger, ne?
Das kenne ich jetzt interessanterweise nicht, aber wir haben einen, Lucia und ich haben einen Link zu Stefan Remmler, weil von dem er das Lied ist, Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Ja.
Und da haben wir eine kleine Textzeile für unser Abschiedslied verwendet.
Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei.
Nur die Wurst hat zwei.
Nein, also
alles hat ein Ende. Ja. Und es ist ja so lustig, weil ich Vegetarierin bin und dann stehe ich da auf der Bühne und singe, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und denke,
ist ein Kita-Abschlusslied fürs Jahr, ist dann die Kita-Zeit vorbei oder wir singen es auch beim Konzert. Da heißt es dann, das Konzert ist jetzt vorbei.
Dann hören wir jetzt mal Da, Da, Da.
Da, 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 richtig.
Aha, aha, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, Da, Da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, Da, Da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, Da, Da. Ich lieb
Übrigens noch, ich habe mir das Casio nach dem Song dann gekauft, weil ich gucken wollte, ob ich auch so einen Song hinkriege. Hat aber nicht funktioniert.
Oh, wir haben alle solche Songs damals gemacht. Also,
du auch?
Ja, ja. Also, was war das? Da war ich vielleicht gerade 20 oder sowas. Da haben wir doch ständig irgendwie solche Songs ausprobiert. Das war ja, erinnerst du dich noch an Geraldino, der hat doch auch genau diese Zeit, diese neue deutsche Wellezeit so als kreative Aufbruchsstimmung bezeichnet, weil alles möglich war, weil man sich mit so einem Kinderspielzeug hinstellen konnte und einen Hit machen konnte.
Ja, und Geraldino hat tatsächlich ein Lebenslied gehabt, das ist geschrieben und produziert von meinem Klassenlehrer gewesen.
Nämlich?
Winnetou und die sieben Geißlein.
Ah ja.
Das hat mein Klassenlehrer, der auch eine Synthi-Einlage bei Extra bereit, der Präsident ist gut gemacht hat. Ich war so geflasht, als der Gerd das gesagt hat. Ich habe gedacht, gibt's doch gar nicht. Das kennen wahrscheinlich in ganz Deutschland außer Gerd und mir keiner. Diesen
Song. Deswegen schönen Gruß.
Ja.
Aber jetzt kommen wir zu einem legendären Film eigentlich.
Ja.
Nämlich Harold and Maude. Also so ein Film, der eigentlich Anfang der 70er schon gedreht wurde, glaube ich. Und dann aber so erst so langsam, am Anfang war der gar nicht so erfolgreich, aber dann so langsam so einen Kultstatus erreicht hat. Und da gibt's ja, ist die Filmmusik tatsächlich von Cat Stevens. Und es gibt diesen Song, der quasi sowas wie die rote Linie, die durch diesen Film, oder der rote Faden, der durch diesen Film
geht. Wird auch gesungen von der Hauptdarstellerin im Film.
Und ist es auch am Ende, wenn er diesen Leichenwagen über die Klippe setzt, hat er doch dieses Banjo in der Hand, spielt er das dann auch? Also es ist die Rede von If You Wanna Sing Out, Sing Out.
Ja, also Cat Stevens, die Einordnung als drittes Lied ist, weil ich den Film auch erst in den 80ern gesehen habe. Und den erst später wahrgenommen habe, aber Cat Stevens ist absolut total wichtig gewesen für mich. Auch da habe ich, glaube ich, alles gesammelt, alle Platten gesammelt und rauf und runter gehört. Und dem bin ich begegnet über eine Jugendfreizeit, wo ich als Kind mitgefahren bin. Und da hatte einer der Ferienbetreuer, die hatten da einen Schallplattenspieler mit. Und der hatte, glaube ich, Mono Bono Jaken das Album mit, ich glaube, das ist das mit My Lady da Barnville. Und das hat er dauernd aufgelegt. Und das ist auch so eine schöne Erinnerung. Und danach habe ich dann angefangen zu gucken, was gibt es dann noch. Und also ich war so, vielleicht zur Erklärung, in dieser Zeit, ich habe mein ganzes Taschengeld, ich habe all mein Geld in Platten investiert. Ich habe Nachhilfe gegeben, habe auch Gitarrenunterricht irgendwann gegeben und hatte relativ viel so zur Verfügung, weil ich da jede freie Minute genutzt habe, um irgendwie ein paar D-Mark noch ranzuschaffen. Und bin dann immer an bestimmten Tagen mit dem Bus in die Stadt und habe dann Platten gekauft. Und
LPs.
Sammlung, ja, LPs gekauft. Und
es gab damals auch noch Singles. Weißt du, was das ist,
Lucia? Ja, Singles auch. Da habe ich mir dann auch wegen CDs? Der B-Seiten noch was
Nein,
geholt.
Singles, ja. Vinyls, die wirklichen Singles, die wirklich, wo nur Platz war für einen Song. Kennst du
die? Ich kenne das nur als CD.
Naja, CDs waren ja nie wirkliche Singles.
Aber das war das, was ich mir leisten konnte. Ja. Ein Album konnte ich mir nie leisten.
Aber das war doch dann immer schon so, da war dann immer schon eine Maxi-Version und eine was-weiß-ich-Version. Da waren doch immer schon 3, 4, 5 Titel drauf.
Ja.
Also ich habe jedenfalls mir die Platten, ich habe immer versucht, mir Sachen auszuleihen, um auf Kassette zu kopieren. Das war ja auch, kennst du ja sicher auch, Matthias. Das war die eine Variante. Oder eben zu sparen, um sich die Sachen selbst anzuschaffen. Manchmal auch aufnehmen. Und wenn man es so gut findet, dann doch nochmal auf Vinyl kaufen später. Und bei diesem Song ist es so, dass ich den halt erst in dem Film kennengelernt habe. Der war ja nicht so zur Verfügung. Und den gab es nicht auf den Alben. Den gab es auf keinem Cat Stevens Album sonst. Und ich fand den so halt so unglaublich. Der hat mich gleich so berührt. Es gibt noch einen zweiten Song im Film, der auch nicht auf einem Album ist. Und die wurden erst später, glaube ich, irgendwann hinzugefügt. So wie bei Trio ja auch der Da-Da-Da-Song erst später zum ersten Album hinzugefügt wurde, als es ein Erfolg war, weil der Song nach dem Album entstanden ist. Und ja, ich glaube, weil ich den immer, weil er nicht vorhanden war. Heute ist ja alles immer vorhanden.
Mhm.
Und deswegen hat er noch einen besonderen Reiz zusätzlich ausgelöst.
Später hat er dann ja auch ein Harold and Maude Album gemacht, ne?
Ja.
Das war mir gar nicht klar, dass man den erst nicht kriegen konnte.
Auf jeden Fall schwierig, auch wenn man was gesucht hat.
Aber es ist eigentlich was Schönes, wenn man mal was nicht kriegen kann,
ja.
Weil heute hat man ja wirklich alles. Kannst du dir alles an Musik anhören, tippst du einfach nur ein ins Handy und kannst anhören.
Und ich habe noch eine andere tolle Erinnerung an Cat Stevens, weil ich habe ein Songbook von jemandem aus der Studentenschaft mal, als ich, da habe ich selbst noch gar nicht studiert, aber ich kannte jemanden. Und die haben so ein Songbook rausgegeben mit, ich glaube, Leonard Cohen, Cat Stevens, Sean Bass und vierte weiß ich jetzt nicht. Aber da waren dann die Noten und die Harmonien drauf. Das fand ich super. Und da war bestimmt so 40, 50 Cat Stevens Songs die Sachen drin. Und genauso wie bei den Beatles, hast du auch das Beatles Complete wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja,
natürlich. Gibt es so Sachen, wenn man dann Gitarre spielt, die hat man in der Zeit dann irgendwie gehabt oder sich besorgt. Und ich war so stolz auf dieses Songbook, was die halt wahrscheinlich damals schwarz gedruckt haben, irgendwie irgend so ein Asta in der Uni, dass ich die ganzen Noten hatte von Cat Stevens und habe halt versucht, mir das so schnell wie möglich oder so gut wie möglich anzueignen.
Und hast es dann selber gespielt und gesungen und vorgetragen? Oder für dich mehr?
Ja, also das war schon so meine Zeit auch fürs Lagerfeuer und für, wo ich dann der war, der dann mit der Gitarre zu den Partys kam.
Dann hören wir doch mal rein. Yusuf.
Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. What you want, the opportunity's on, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true.
Und jetzt kommt ein Song, tatsächlich, wo ich gestehen muss, dass ich den noch nicht kannte, von Reinhard May, wo ich sonst eigentlich eine Menge kenne, sagen wir mal, vorsichtig, Sommermorgen. Das klingt so nach Liebe und Verliebtheit. Hat das auch was bei dir damit zu tun?
Jein. Also das ist ein wunderschönes Liebeslied, was Reinhard May geschrieben hat. Und ist auf dem Album Jahreszeiten, was wir auch als LP hatten. Und Reinhard May war was ich immer mit zu Hause abspielen durfte, Also man muss dazu sagen, wir haben in einer Etagenwohnung gewohnt, es war relativ eng. Wenn mein Bruder, der dann irgendwann angefangen hat, E-Gitarre zu spielen, gespielt hat, dann gab es immer Diskussionen. Das habe ich dann schon manchmal nicht mal aushalten können. Aber wir haben immer so gerungen um Plätze, wo Musik gehört werden durfte. Und ich wollte halt auch immer im Wohnzimmer die Musik spielen können, damit alle das auch mitkriegten, was man so hört. Die Tendenz hat jetzt unser Sohn gerade, der will, wenn wir Auto fahren, immer im Radio hört er, spielt er mir Heavy-Metal-Sachen vor. Und da fühle ich mich dann dran erinnert. Ich habe viele Liedermacher gehört und die deutschsprachigen Liedermacher und vor allen Dingen Reinhard May und Hannes Wade waren das, die waren Überschneidungen, die meine Eltern dann auch gut fanden und wo die auch mal mit zu Konzerten mitgegangen sind. Und dieses Album Jahreszeiten haben wir ganz, ganz oft gehört. Es sind ganz viele schöne, also ich finde jedes Lied darauf noch toll. Ist eines der Herzensalben von mir, von Reinhard May. Und es ist ja für Reinhard May ein neueres oder ein mittleres Album, sagen wir mal, ja, von der Schaffensphase her. Aber an den Sommermorgen, da grüße ich jetzt den Elmar, verbinde ich noch was anderes mit, nämlich das gemeinsame Singen. Ich habe einen Freund gehabt, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich selbst als Teilnehmer von so Ferienfreizeiten unterwegs war und später bin ich als Betreuer auch mitgefahren. Und ein Freund von mir, der ist auch ein riesen Reinhard-May-Fan gewesen und wenn wir zusammen unterwegs waren, egal ob so mit Freunden und zusammengesessen haben oder in diesen Ferienfreizeiten mit Kindern, haben wir immer das Reinhard-May-Songbuch rausgeholt. Ist ja auch eins der Klassiker.
Da gibt es ja zwei, ne? Die frühen Jahre und die späten Jahre.
Weiß nicht, ich habe das Mai, ich weiß gar nicht, wie das heißt, von Anfang an heißt das.
Ah ja, okay.
Von Anfang an und das habe ich viermal gekauft. Weil Reinhard May alle Lieder da drin hat. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt in der Form, weil irgendwann habe ich es vielleicht nicht mehr gekauft. Das letzte vor 15 Jahren, keine Ahnung. Und Reinhard, da gab es alle zwei Jahre eine Neuauflage, wo dann die letzten LPs dazugekommen sind. Und dann habe ich mir das nochmal gekauft, habe dann die alten verschenkt.
Da waren alle.
Das ist, als wenn du alle deine Songs machst und wenn du jetzt in zwei Jahren hast du weitere Songs geschrieben, dann gibst du das gleiche Buch raus, aber hängst die neuen Songs noch dran.
Aber was macht das für einen Sinn?
Naja, für mich, ich habe es ja viermal gekauft. Das hat großen Sinn gemacht.
Das ist ja ein bisschen wie hieß das noch? Waterfall-System bei Spotify.
Ja.
Ne, erstmal eine Single, dann eine Doppelsingle und den immer
Aber es macht doch viel mehr Sinn, dann ein zweites Liederbuch rauszubringen.
Nein, weil es ist so, dass die Lieder, wenn du so Noten kaufst oder keine Ahnung, wie es jetzt ist, außer wir machen das ja anders vielleicht, aber da hast du teilweise Einzelnoten kaufen müssen oder zu einzelnen Alben und das ist recht teuer gewesen oder ist vielleicht auch teuer noch. Und das dieses von Anfang an Heft, das hat so viel vielleicht wie zwei Liederhefte gekostet und du hast dann aber alles drin gehabt und das war es hat sich gelohnt sozusagen, auch finanziell.
Und dann hast du die alten immer verschenkt oder weitergegeben,
ja,
verkauft.
Genau.
Genau. Und hattest dann immer die aktuelle Auflage.
Ja, tatsächlich. Und der Sommermorgen ist von dem Elmer und mir so eins der totalen Herzenslieder. Das haben wir praktisch abends besoffen und morgens beim Aufstehen. Und da haben wir uns dann selbst angeschmachtet sozusagen. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Mitsing-Erinnerung, die mich daran erinnert, dass wir in dieser Zeit unglaublich viel gesungen haben, miteinander gesungen haben.
In dieser Zeit, kannst du das noch ungefähr Anfang 90er?
Ja, das ist natürlich auch, du siehst ja diese Lebenslieder, ich habe auch überlegt, wie ich die zusammenstelle, weil im Grunde der Hauptteil der Lebenslieder spielt sich Anfang der 80er Jahre ab. Und es ist auch bei mir ein Zeitraum von, ich sag mal, 79 bis dann vielleicht 10 Jahre ungefähr, wo das die prägendste Zeit war.
Ja.
Also ich würde sogar sagen, die prägendste Zeit so zwischen 13 und 16. Ja. Ich war selbst überrascht im Nachhinein, dass ich sage, da ist es so richtig alles passiert. Und ich habe dann auch Jahre, ich habe auch weitergehört und so weiter, aber das ist unglaublich prägend gewesen. Und ich würde sagen, die Zeit, ja, auch so zwischen 15 und 16, wo halt dieses Gitarrenspiel so weit war, dass man eben zusammen gesungen hat, bis sich die Freunde so in Berufe und in Partnerschaften und alles so aufgelöst hat. In dieser Zeit ist das gewesen. Also so bis, keine Ahnung, Anfang 20 vielleicht.
Hören wir mal in den Sommermorgen rein.
Durchs offene Fenster dringt der Tag ins Zimmer und Morgenlicht durchflutet schon den Raum. Ich spür dich neben mir, du schläfst noch immer und suchst ihn festzuhalten, deinen Traum. Wie gern hab ich es neben dir geborgen, noch nachzudenken über dich und mich. Wie gern mag ich die hellen Sommermorgen.
Und zählst du eigentlich auch zu drei Fragezeichen-Anhängern?
Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ja, ich habe auch Kassetten gesammelt.
Und gehst du auch zu diesen, es werden ja total gehypt, diese Live-Lesungen jetzt von drei Fragezeichen.
Gibt's
gehst du
das?
Da auch hin? Ja, ja.
Oh, der Gabriel steht so da drauf auf drei Fragezeichen.
Das ist der totale Hype im Moment. Also die haben ausverkaufte
Und die Hallen. Machen das noch in Originalbesetzung?
Ja, ja, das okay. sind immer noch immer noch die drei mittlerweile älteren Herren. Ja.
Herr Opas.
Die immer noch.
Inzwischen.
Echt jetzt?
Die sind ja auch Synchronsprecher in den meisten Filmen und so weiter.
Oh, da muss ich mal gucken.
Ja, die machen richtig, aber da gehst du nicht hin.
Nee, würde ich vielleicht machen, wenn, aber dann auch eher aus nostalgischen Gründen oder wenn in der Familie vielleicht eines, wenn es dann heißen würde, okay, das machen wir mal. Aber,
Peter Shaw, ja. Bob Andrews und Justus Jonas. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Jetzt habe ich es nur, weil ich es nochmal genau wissen wollte, was eigentlich dieser Name bedeutet. Justus Jonas heißt im Original Jupiter Jones.
Wie, das heißt im Original Jupiter Jones?
Justus Jonas heißt im Original Jupiter Jones.
Also ich, das ist ja interessant. Du meinst in der amerikanischen Fassung?
Ja.
Okay, weil ich habe das so in Erinnerung, aber dann ist das eine falsche Erinnerung bei mir oder so abgespeichert, dass die haben noch so eine Hörbuchreihe gemacht, drei Fragezeichen, wo dann praktisch nicht mehr Justus genannt wurde. Und ich glaube, das hing mit den Rechten von Alfred Hitchcock, also weil ja dieser Hitchcock-Name verwendet wurde, obwohl der gar nichts, glaube ich, damit zu tun hatte. Aber wahrscheinlich zum Verkaufen. In dieser Hörbuchreihe, die nur gelesen wurde, wo nicht diese Stimmen, die wir so lieben, ja. die wir das gehört haben, drin vorkamen, da heißt der Justus plötzlich Jupiter. Oder vielleicht musste er das aus rechtlichen Gründen, aus den Gründen, was du jetzt gesagt hast. Und mich hat es genervt, ehrlich gesagt. Also, weil ich habe so einmal Justus, der soll immer Justus heißen.
Aber jetzt,
ich fand's doof.
Jetzt kriegen wir die lange Kurve, denn Jupiter Jones, also in deren Biografie oder Wikipedia-Eintrag oder was habe ich das ja gelesen, Jupiter Jones haben sich eben danach benannt. Jupiter Jones ist ja eine Band, von der dein fünftes Lebenslied ist.
Ja.
Was ja schon ein relativ ernstes Thema ist. Still heißt es.
Ja.
Und handelt eigentlich ja im Grunde von dem Tod einer nahestehenden Person, oder?
Von der Mutter vom Sänger oder vom Songwriter. Ja.
Und das hat ist bei dir auf ähnlichem Boden gestoßen?
Ja, also ich meine, meine Mutter ist auch verstorben, aber das hat, vielleicht gibt es da eine unbewusste, unbewussten Bezug dann dazu. Aber es ist so, ich habe nach einem Lied gesucht, also wir haben ja praktisch alles aus Anfang der 80er, der Cat Stevens fällt ein bisschen raus, weil er vorgelegt ist. Und ich habe gedacht, welcher Song, wenn ich jetzt einen suche, aus den letzten 20 Jahren oder vielleicht sogar 30 Jahren, hat was Besonderes für dich. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, und auch wenn ich jetzt davon spreche, habe ich Gänsehaut. Und als ich den zum ersten Mal gehört habe und es in den Refrain übergeht, da sind mir die Tränen runtergelaufen. Und ich wusste nicht, worum es geht in dem Song. Ich kannte Jupiter Jones nicht und wie ich finde den Bandnamen eigentlich nicht so toll. Und finde es blöd, wenn man sich nach drei Fragezeichen benennt. Also ich fand das eher, ja. Aber dieses Lied löst was in mir aus. Und auch jetzt und auch als ich es durchgehört habe, mir laufen immer Schauer über den Körper und mir kommen Tränen in die Augen, wenn ich den Refrain höre. Und das berührt mich so tief, dass ich gesagt habe, das wähle ich dafür aus, einfach auch dafür, was Musik mit uns macht und was das für eine Kraft ist.
Als Stille bei uns wohnte anstatt dir, fand ich auch eine sehr schöne Formulierung.
so laut. Die Stunden nach dem Aufschlag, als es galt, das alles zu erfassen und verstehen. Und es war so laut, dass alles, was wir dachten, nichts als Leere zu uns brachte. So laut und so verloren war es hier, als Stille bei uns wohnte anstatt dir. Ich hab so viel gehört und doch kommt's niemals bei mir an. Das ist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann. Wenn ich auch tausend Lieder von Vermissen schreibe, heißt das noch nicht, dass ich verstehe, warum dieses Gefühl für immer bleibt.
Ja, Steffen, jetzt kommt der Teil, auf den du dich schon die ganze Zeit freust, vermutlich.
Den ich völlig verdrängt habe in der Zwischenzeit.
Lucia kommt mit ihrem Beutel.
Okay.
Und du darfst.
Du okay.
Darfst. Ja, du musst ziehen. Reinschauen.
Achso, wegen der Farben.
Genau.
Okay. Vier Begriffe und aus diesen vier Begriffen wirst du dann spontan ein Lied entstehen lassen. Hose oder Rose?
Hose.
Hose.
Okay. Hätte ich dann schon mal an, auf jeden Fall.
Der Beutel macht einfach überhaupt keinen Sinn. Okay. Alles so
reingreifen. Beige.
Beige.
Das dunkelgrün.
Oh, zwei Farben.
Zwei Farben.
Okay. Bitte nicht noch eine Farbe. Nilpferd.
Nilpferd.
Okay.
So, dann hätten wir vier Begriffe. Und zwar Hose, beige, dunkelgrün. Und Nilpferd. Und Steffen wird jetzt in Echtzeit ohne Netz und doppelten Boden hier einen Song aus diesen vier Begriffen machen. Wie, was ihr nicht sehen könnt, er hat sich jetzt die Begriffe vor sich hingelegt und überlegt fieberhaft, was er tun könnte. Ein kleiner Notizzettel wird jetzt beschriftet und daraus entsteht jetzt der nächste Meilenstein.
Also das Nilpferd möchte in den Wald, doch es hat keine Hose an. Doch seine Frau sagt, sei nicht dumm und pass dich der Umgebung an. Du bist zwar beige und bist sehr schön, doch stell's dir einfach vor, sei dunkelgrün.
Yeah!
Geschafft.
Man könnte den Song das Chamäleon-Nilpferd nennen.
Guter Titel auf jeden Fall.
Für mich war das gerade voll das ungewohnte Bild, weil normalerweise hat der Steffen immer eine Gitarre. Und jetzt sitzt er da und singt einfach nur.
Aber die meisten Sachen kommen erst im Kopf und dann kommen sie zu.
Ja, aber ich kriege ja immer nur das fertige Video.
Dann können wir ja weitergehen zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
Machen wir das.
Jetzt stehen wir vor der Frage, wer fängt an?
Du. Weil ich stehe dazu, aber ich mag deine Frage 7 nicht und ich mag deine Frage 9 nicht. Und die mag ich nicht vorlesen und deswegen darfst du anfangen, damit ich nicht bei 7 und 9 lande.
Lande ich da dann auch nicht?
Du landest da aber bei mir. Die erste Frage hast du auch schon beantwortet im Podcast, meine ich. Nämlich, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
Habe ich nicht ganz beantwortet. Ich habe vorhin von dem Seeberg gesprochen. Ja. Und ich habe die erste Produktion, die ich gemacht habe, war eine 20-Minuten-Kassette. Die hieß Der Seebär. Da war das Titellied, Der Seebär. Und da waren 6 Lieder drauf, mehr hatte ich nicht geschrieben und ich wollte sie veröffentlichen. Und da ist ein Lied auch drauf, das heißt Ich bin müde. Und das ist eigentlich mein erstes richtiges Kinderlied, ein Schlaflied, was heute noch sehr gut funktioniert.
Dass ich jedes Mal, wenn ich müde bin, habe ich dieses Lied im Kopf, dann geht es immer. Ich bin müde,
furchtbar müde und ich will jetzt sofort in mein Bett.
Ich bin müde, furchtbar mein Bett. Ich bin müde, schrecklich müde. Unter einer Decke fänd ich es jetzt nicht.
Das passt immer perfekt.
Wenn das ist übrigens auch im Rahmen dieser Lagerfeuer mit Kindern unterwegs sein und so weiter entstanden. Und das haben wir dann, hat nur zwei kleine Strophen, die aber unbedeutend sind. Den Refrain, den singt man, bis man nicht mehr kann, dann singt man immer langsamer. Und da schlafen auch wirklich oft Kinder ein, wenn man mit Kindern im entsprechenden Alter unterwegs ist, dass sie dann überhaupt einschlafen.
Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23 diesen Jahres? Dieses Jahr haben wir 23 und es gibt auch schon Tickets, ja, ihr könnt sie kaufen, wenn ihr wollt.
Also wir hatten ja in den letzten Jahren ganz, ganz wunderschöne Netzwerktreffen, die, wie ich finde, sehr verbindend waren und auch uns unter Kollegen näher zusammengeführt haben. Und ich würde mir einfach vom Kongress wünschen, dass es so ein, was Größeres ist sozusagen, dass wir die Energie, die wir zum Beispiel im Netzwerk Kindermusik haben, beim Kongress auch spüren und erweitern können für alle Menschen, die sich für Kindermusik interessieren. Und ja, und dass natürlich dann auch die Künstlerinnen und die Musik und alles noch besser wahrgenommen wird. Aber vor allen Dingen wünsche ich mir, glaube ich, also ich mir selbst würde mir wünschen, dass wir Spaß und Freude haben und dass das eben schön ist.
Genau.
Wünschen wir uns alle, oder?
Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Ich würde, glaube ich, gar nichts damit machen. Ich würde es einfach irgendwie auf ein Konto packen und würde gucken, weil wir haben in 3 Jahren ist der Punkt, wo wir unser Haus abbezahlen können, also wo der Kredit ausläuft. Und wahrscheinlich würde ich es einfach aufs Konto packen, weil ich habe keinen, also die Frage zielt natürlich darauf ab, ob ich irgendwelche Wünsche oder Träume mir davon so erfüllen möchte. Aber ich bin jetzt, auch wenn ich dieses Studio fantastisch finde, hier beim Lutka, könnte ich mir nicht vorstellen, mir ein Studio selbst zu kaufen, zu bauen oder zu mieten oder sonst was. Ich glaube, da bin ich einfach zu bodenständig und habe auch genug zu tun und würde einfach sagen, das lege ich auf ein Konto und dann zahlen wir das ab und dann ist das, brauchen wir es nicht anderweitig bezahlen. Tut mir leid für die Antwort.
Welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben? Tja, das ist vielleicht eine schwere Frage.
Vielleicht St. Martin als Frau.
Das wäre mal was. Du hast doch dieses Jahr noch keins.
Ich glaube, da habe ich wirklich schon, also wenn was kommt, dann springt es ja sowieso immer sofort herbei und da gibt es nichts, was offen ist.
Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
Ganz viel, weil es bedeutet für mich ganz viel Reibung, ganz viel Entwicklung und Wachstum. Und es ist ja so, dass ich das Netzwerk im Grunde kenne von Anfang an und auch bei der Gründungsmitgliedsversammlung sozusagen dabei war. Aber auch Zeiten hatte, wo ich damit gehadert habe, dann bin ich ja nicht dabei gewesen, dann wollte ich wieder rein, dann war das schwierig, weil es harte Regeln gab, um wieder reinzukommen und es bedeutet ganz viel Reibung und ich bin einfach inzwischen wirklich saufroh, den Schritt wieder ins Netzwerk gegangen zu sein, weil ich es sehr, sehr bereichernd finde, diese vielen Facetten, die wir haben, kennen und schätzen zu können, weil wir machen ja doch unsere Sachen im eigenen Brei oft und nur auf solchen Treffen lernt man, glaube ich, auch die Menschen kennen, die hinter Musik stehen und hört nicht mal vielleicht nur, also ich bin ja eher so im pädagogischen Kinderlied unterwegs und wenn jetzt jemand Rockmusik macht oder ganz andere Sachen, dann würde ich das vielleicht nur so am Rande hören. Aber wenn ich die Menschen dazu kenne und mich mit denen austauschen kann, dann entstehen ganz andere Perspektiven und das ist einfach toll.
Ist denn deine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Ich und Herr Meier auch übers Netzwerk entstanden?
Ja, die ist entstanden, als wir im Harz waren. Da sind wir ins Gespräch gekommen. Ich kannte die beiden vorher gar nicht. Die sind auf dem Hinweg lustigerweise vor mir hergefahren. Und ich habe dann immer deren, weil die haben so ein Auto mit ganz vielen Aufklebern.
Ihr seid doch aus unterschiedlichen Richtungen.
Ja, aber die Strecke von zu dem Nee, das war gar nicht im... Nee, das stimmt gar nicht. Das kannst du dann rausschneiden, ist unwichtig. Kann ich erzählen. Wenn die hergefahren sind, sie bei dem Donikel-Treffen, da waren die, glaube ich, zum ersten Mal. Aber im Harz haben wir uns dann unterhalten und ich habe zu denen so über Streams, weil ich gesagt habe, Mensch, bei dir hast du viele Streams und so weiter. Und dann haben wir uns über Ausrichtung von Liedern unterhalten. Ich habe gesagt, vielleicht mal was jahreszeitlich wollen wir nicht mal was zusammen machen. Ich hätte ja Lust, mal eben so übergreifend zu arbeiten. Und da ist damals eben die Idee entstanden zu Frühling kommt, yeah. Und ja.
Und dazu muss man ja jetzt diese Geschichte unbedingt erzählen. Nämlich in dem Jahr, war das 21?
Das war 20, glaube ich.
Oder 20,
auf jeden Fall. Kurz vor Corona.
Auf jeden Fall haben wir uns in dem Jahr am Edersee getroffen. Und da wurde so...
Das war 21 dann wieder.
Das war 21 und da weiß ich noch, wie wir auch so über Wettbewerbe und so gesprochen haben. Ja. Und einer behauptete, also ich bin ja mehr so ein pädagogischer Liedermacher, ich werde nie so einen Wettbewerb gewinnen. Und das war Steffen Janetzko und prompt im Herbst gewinnt er den Deutschen Kinderliederpreis.
Das war glaube ich sogar eine Woche später, wo wir das erfahren haben, weil wir waren im Frühjahr, im März, glaube ich, dabei, Beate.
Ja.
Und 20 haben wir uns ausgetauscht und die Idee ist gewesen, da war es aber zu spät für den Frühling. Mhm. Und 21 habe ich dann zu Stoffel gesagt, Mensch, wollen wir den Song jetzt nicht mal fertig machen irgendwie? Und ich hatte ihm schon praktisch einen Refrain und so weiter geschickt und einen Entwurf vom Text. Und dann haben die gesagt, ja, okay. Und man ist ja immer mit irgendwelchen Sachen beschäftigt und haben es eben noch auf den letzten Drücker da eingereicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es an dieser Konstellation lag, dass der Song das dann geschafft hat, weil so ein Preis ist, würde ich jetzt mal sagen, nicht für ein klassisches pädagogisches Kinderlied gemacht.
Aber ist ja auch ein toller Song.
Ja.
Ja.
Frühling kommt.
Yeah. Man hat ihn sofort im Kopf, ja, wenn man drüber spricht.
Da hören wir doch jetzt mal rein. Schöne Grüße an Ich und Herr Meier.
Von mir auch.
Frühling kommt, yeah, wenn die Blüten blühen. Der Frühling kommt, das wird wunderschön. Der Frühling kommt, yeah, der Frühling kommt. Der Frühling, Frühling kommt.
Wenn draußen endlich wieder alles grünt und sprießt und ich jeden Sonnenstrahl genieß. Manchmal brauch ich noch einen Pulli, weil's mal kühler werden kann.
Doch die meiste Zeit hab ich nur noch ein T-Shirt an.
Der Himmel ist blau, ich reiß die Fenster auf.
Lass die Sonne rein und die Sorgen raus.
Die Tage werden länger und das Leben wieder bunt. Es kribbelt überall und dafür gibt es einen Grund.
Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Habe ich jetzt dreimal gesagt in den letzten zwei Minuten. Ich würde das als pädagogisches Kinderlied bezeichnen. Das trifft es am ehesten.
Jetzt kommt die Frage, die Lucia nicht vorlesen möchte. Eine unerwartete Verwerfung im Raum-Zeit-Kontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Steffen Janetzko zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm?
Da habe ich überhaupt gar keinen Rat für diesen Typen. Weil wenn ich den Weg jetzt so sehe, dann ist es so, dass ich manchmal bin ich am Verzweifeln, was ich mir gefühlt alles auch aufgehalst habe, auch durch diese vielen Dinge. Also ich bin gefühlt, könnte ich, man muss vielleicht dazu sagen, ich kriege immer wieder auch Konzertanfragen, die ich aber ablehne, weil ich es nicht schaffe. Und nicht, weil ich das gar nicht machen möchte, sondern weil ich weiß, die anderen Sachen, da werde ich mehr gebraucht oder die schaffe ich dann nicht mehr, wenn ich das auch mache. Und deswegen ist es oft ein riesen Zeitproblem bei mir. Und das hätte ich vielleicht nicht, wenn ich Sachen anders angegangen wäre. Aber wie es so ist, wenn man so zurückschaut und die unterschiedlichen Etappen sieht, möchte ich auch nichts missen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, da hättest du aber jetzt gerne nicht mit zusammengearbeitet. Vielleicht, natürlich möchte man sich im Nachhinein in manchen Situationen vielleicht stauer verhalten haben. Doch ich gebe ihm einen Rat. Ich sage, geh gleich ins Netzwerk und bleib drin.
Ja, ich finde ja, um das mal zu erläutern, ich finde das spannend, ob man sich solche Fragen stellt. Das ist ja immer wieder eine Frage auch in, was weiß ich, Literatur oder wie auch immer, ob es überhaupt so Entscheidungspunkte im Leben gibt oder nicht, wo man sagen kann, hätte ich da was anders gemacht, Jetzt, wo wir schon viele Antworten auf diese Frage gehört haben, sieht man schon, dass die meisten Leute sagen, mach einfach so weiter oder mach, bleib wie du bist oder so.
Oder geh es entspannter an. Das kommt auch ganz oft.
Geh es entspannter an. Und es gibt so ein paar Leute, die dann sagen würden, also Gerardino zum Beispiel erinnere ich mich, der hat gesagt, geh auf die Kreative, auf die Kunstschule und nicht auf die pädagogische Schule oder sowas. Also solche Entscheidungen. Ich finde diese Frage, darüber nachzudenken, immer spannend. Und auch wenn die Antworten vielleicht die Leute immer eher ins Grübeln bringen, finde ich das auch immer schon spannend. Ich mag diese Frage.
Ja, also, und die Leute denken ja hinterher auch nochmal drüber nach. Also, glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht.
Also ich habe unglaublich lange gehadert, ob ich das überhaupt schaffen kann. Also ob ich zum Beispiel auch davon leben kann. Ich will jetzt ja keine Antwort auf irgendeine Frage vorwegnehmen. Aber ich bin eher in einer Familie, wo alle Angestellte sind. Und zum Künstler-Dasein, Künstlerinnen-Dasein gehört eben auch die Selbstständigkeit. Und das kann man schon im Blut mitkriegen. Und bei mir ist es eben nicht gewesen. Ich habe ganz, ganz viel damit gerungen. Geht das überhaupt? Kannst du das schaffen? Kriegst du das organisiert? Weil ich da keine Strukturen hatte, die musste ich mir alle schaffen. Und da könnte ich mir natürlich auch sagen, hab Vertrauen, so, also solche Sprüche, die mir Mut machen.
Ich frage mich manchmal, wenn ich mich treffen würde, ob ich mich überhaupt erkennen würde.
Oh, das.
Ob der 20-Jährige mir überhaupt zuhören würde.
Also, wenn ich Bilder sehe von unserer Abi-Party oder als die Zeugnisse ausgegeben wurden, und da denke ich wirklich, wer ist das? Also, das ist wirklich. Also es gibt ja alles, diese Sachen oder diese Fehler, die man ja vielleicht bereut oder nicht gerne gemacht hätte, die führen ja trotzdem zu Wachstum. Wenn man am Ende irgendwo ankommt und sagt, okay, ich habe viel Scheiße gemacht auch und es ist auch blöd gelaufen und für all das muss ich mich vielleicht auch entschuldigen der Welt oder bestimmten Menschen gegenüber, dann ist es trotzdem so, dass man ja damit gereift ist und das ist ja auch gut.
Ich glaube, wenn mich die Leute, die mich mit 20 gekannt haben, jetzt kennen würden, ich glaube, das hätte nie irgendjemand gedacht, dass mal sowas aus mir wird. Ich war da schon ganz schön krass drauf. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Das ist ja die Frage, wo alle immer sagen, Empathie und so weiter. Was ist meine wichtigste Fähigkeit? Ich glaube, die Freude am Erschaffen von Melodien und von Liedern. Also das ist... Ist Freude eine Fähigkeit? Ist ja auch Quatsch.
Doch, Freude zu empfinden ist schon eine Fähigkeit,
finde ich. Das ist ein Antrieb. Also ich, das ist wirklich so ein kindlicher Spaß daran, was entstehen zu lassen.
Ich kann das gut nachvollziehen, was Impuls, du meinst. Ja.
Und deswegen ist auch so, ich mache das so. Ja so gerne. Im Grunde denke ich oft, ich habe so viele Lieder, ich brauche ja gar keins mehr. Ich habe zu allen Themen schon wahrscheinlich mehr, als ich singen kann. Und das ist eigentlich Unfug, weitere zu schreiben. Aber dieser Moment, oder wenn jetzt von dir oder von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eine Idee kommt, das ist einfach total schön, wenn dann so ein Keim ist und man denkt, oh, da entsteht was und da könnte jetzt ein Lied raus werden. Und dann ist das so, dass das irgendjemand singt und das ist immer noch so was Bezauberndes, finde ich, oder was Verzauberndes.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Ja.
Prost.
Prost.
Lass uns trinken.
Was war das denn?
Das erste Bier ist jetzt fällig.
Ich wollte jetzt nicht Amen. Ich wollte nicht Amen sagen. Also.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen der Popwelt dort, unter anderem Trio, Cat Stevens, John Lennon, cool. Reinhard May, Jupiter Jones. Im Hause Cash ist es üblich, sich den Eintritt mit einem Lied zu verdienen. Deshalb bitte Johnny Cash, dich vor dem Essen eins deiner Lieder vorzuspielen. Welches spielst du?
Da würde ich ganz klar In meiner Biber-Badewanne nehmen. Das ist aus mehreren Gründen. Es hat nur zwei Harmonien. Ich kann es nicht spielen. Dann kann ich... Da ich so viele Lieder habe, geht es mir so, wenn ich ein Konzert mache, muss ich mir oft die Texte drauf schaffen oder mir heimlichen Notenständer irgendwo hinstellen, weil ich nicht alle Lieder immer kann. Die habe ich nur dann, wenn ich mehrere Konzerte am Stück gebe, dann ist so ab dem dritten Konzert ist alles wieder drin, so ungefähr. Aber sonst nicht. Und das Badewannenlied ist eins der Lieder, die ich von Anfang bis Ende auswendig kann. Und da gibt es zu jeder Zeile eine Bewegung. in der Regel ist das ein Hit bei allen, die es machen. Und es wäre bestimmt lustig, Johnny Cash und June Carter zu sehen, wie sie dann die Bewegung zu In meiner Biber-Badewanne machen. Und das wäre mir auf jeden Fall eine Freude.
In meiner Biber-Badewanne will ich segeln gehen. In meiner Biber-Badewanne bin ich Kapitän. In meiner Biber-Badewanne fahr ich übers Meer. In meiner Biber-Badewanne.
Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt: Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
Also die Antwort ist ja. Für mich kann ich nur sagen, dass es halt sehr, sehr lange gedauert hat. Wir haben eine Patchwork-Familie und 5 Kinder und da braucht man einfach eine Menge, wenn man von der Musik leben kann und das ist gar nicht so leicht. Und es ist auf jeden Fall möglich, aber ich habe immer gesagt, es gab immer so Menschen in meiner Umgebung, die gesagt haben, wieso machst du das überhaupt? Mach doch, bleib doch in deinem Bankjob. Ich habe eben erwähnt, dass ich auch Bankausbildung gemacht habe. Da hast du doch was Sicheres und so weiter und da ist alles gut. Und wieso solltest gerade du den Erfolg haben? Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich das im Kopf umgedreht habe und mir gesagt habe, es gibt doch Menschen, die davon leben können. Wieso solltest du nicht zu denen gehören? Wieso kann das nicht sein, dass du, wenn du auch Lieder schreibst, die auch gesungen werden, dass es nicht auch möglich ist? Und das hat was bei mir auf jeden Fall verändert, dieses Umswitchen im Denken.
Schöne Antwort.
Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Gerne. Wir sind am Ende des Fragebogens und am Ende des Podcastes. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast von Erlangen nach Augsburg.
Ja, sehr gerne.
Denn wir sind heute in Augsburg zu Gast im Issa Musik Studio von Ludger, der da hinten auch hinter der Konsole sitzt und winkt.
Er winkt noch? Ist er noch nicht?
Ja, jetzt winkt er. Und der uns hier sein Studio zur Verfügung gestellt hat. Wenn ihr mal in Augsburg oder und Umgebung irgendwas aufzunehmen habt, dann wendet euch an Issa Musik.
Ist ein richtig cooles Studio.
Ja, und saugemütlich.
Und ein großes Dankeschön an das Netzwerk Kindermusik, dass sie uns unterstützen mit dem Podcast, finanziell vor allem, dass wir Fahrtkosten, Übernachtung, Tonstudiokosten über das Netzwerk abrechnen können.
Die Songs, die Lebenslieder von Steffen und seine 100 Laternenlieder und
alle bitte
und seine anderen Songs könnt ihr alle auf der begleitenden Playlist zur Folge hören, Spotify-Playlist.
Schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns immer, wenn wir was zu lesen bekommen. Ja.
Und dann möchte ich mich auch mal bedanken bei Lucia.
Wie bitte?
Lucia, vielen Dank, dass du immer noch diesen Podcast mit mir machst. Wir haben jetzt Folge Nummer 80 gerade aufgenommen.
Okay.
Und seit 80 Folgen hältst du es mit mir aus. Dafür würde ich dir immer schon mal Danke sagen.
Weißt du was, Matthias? Das kann ich erstmal nur zurückgeben, ja? Und ich habe gerade drüber nachgedacht, an die Anfänge, wo ich dem Steffen die Frage gestellt habe, ob er davon leben kann, musste ich daran denken am Anfang, dass ich ja wirklich am Anfang stand und jetzt inzwischen an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich kann noch nicht davon leben, aber ich bin auf dem richtigen Weg und es ist irgendwie cool, das mit diesem Podcast erleben zu können. Und es ist auch cool, diesen Gedanken zu haben mit dem Steffen, der mich ja von Anfang an begleitet und dann auch noch mit dir, der du jetzt schon 1,5 Jahre mit mir diesen Podcast machst. Also ich schicke an euch beide ein fettes Dankeschön.
Das habt ihr so schön gesagt. Ich
ja, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher neben?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.